Lando Norris schnappt sich den Sieg beim vorerst letzten Grand Prix in Sandford. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen, ja, zu dieser Rennanalyse des Großpreis der Niederlande 2026, vorerst der letzte seiner Art. Aber schauen wir mal, vielleicht steht ja bald die Rückkehr an nach Sandford und ja, ob wir das wollen und ob dieser letzte Grand Prix gebührend gefeiert wurde, das besprechen wir heute und dafür ist an meiner Seite natürlich Matti. Hallo Matti.
Ja, hallo.
Ja, was sagst du, Matti? Letzter Grand Prix in Sandford jetzt erstmal vorerst ja, gut unterhalten worden, ein gebührender Abschluss, würdest du sagen?
Leider nicht, finde ich. Mit den neuen Regeln waren es zwei schwierige Rennen mit dem Sprint.
Stimmt, also der Unterhaltungswert, da bin ich bei dir, der war ja leider etwas auf der geringeren Seite. Der Sprint, ja, da hing ein bisschen getröpfelt. Zwei Überholmanöver, glaube ich, hat es auf der Strecke insgesamt gegeben. Das Rennen war auch mehr geprägt von ja Reifenstrategien, Boxenstoppstrategien, die zugegebenermaßen unterschiedlich waren für Fans der ja actionreicheren Manöver, war zwar ein bisschen was, aber dann doch zu wenig für die lange Laufzeit des Rennens. Ja, können wir eigentlich gleich auch in Medias Res gehen. Sprechen wir gleich mal, bevor wir überhaupt das Rennergebnis uns anschauen. Norris, Antonelli, Russell bilden das die Top 3. Wie es dazu gekommen ist, ja, das werden wir dann im Detail besprechen. Die große Action, die gab es aber schon sehr, sehr früh, gleich in der ersten Runde. Max Verstappen mit einem schweren Crash auf der noch nassen Piste vom Regen ist ja eigentlich der Einzige, der wirklich mit großen Schaden da davon gegangen ist. Ist, Matti, war das eine Schrecksekunde, vielleicht auch zurückzuführen auf die Krankheit, die angesprochen wurde bei ihm? So hat er sich die Vertragsverlängerung nicht vorgestellt, oder?
Na, aber ich habe es dir kurz davor noch geschrieben, wo ich geschrieben habe, ja. erste Runde, erste Kurve, da hinten ist alles nass, irgendwen fetzt da raus. Genau das ist passiert. Das ist ja, er hatte das Pech oder der Gabriel hatte das Glück, dass er das Auto abfangen hat können, war ein bisschen eine andere Stelle in der Kurve. Das wird schon auch geholfen haben. Ich glaube einfach, dass der Max einfach schon Vollgas geben hat, während die Fahrer zum Beispiel vor ihm, wo du gesehen hast, dass die zum Beispiel wirklich sehr langsam durch diese Kurve durch sind. Er wollte vielleicht ein bisschen mehr Schwung mitnehmen, viel, viel früher da ans Gas wieder gegangen und dann ist das leider für ihn schlecht ausgegangen. Ich glaube nicht, dass es was mit der Krankheit zu tun gehabt hat, weil wir alle kennen den Max. Er ist ein Racer und sobald der kann, versucht er ja aufs Gas zu steigen. Ich glaube, das hätte er genauso gemacht, wenn er topfit gewesen wäre.
Ja, es war volles Risiko und in dem Fall wäre es vielleicht ein bisschen gescheiter gewesen, auf Nummer sicher zu gehen. Aber ja, hat sich in der ersten Runde schon ein intensives Duell auf jeden Fall auch geliefert mit Teamkollegen Liam Lawson. Wir sind da teilweise, glaube ich, bis zum Reifen-Reifen-Kontakt gegangen. Er ist dann selber da als Sieger aus diesem internen Duell hervorgegangen, eben bis zur letzten Kurve, wo dann ausgeschieden ist. Vertragsverlängerung ist jetzt bekannt geworden, Matti. Drei Sätze dazu bis 2030. Alle anderen Gerüchte haben sich in Luft aufgelöst. Damit würdest du sagen, Karriereentscheidung richtig oder hätte er vielleicht bei einem anderen Team mehr Glück haben können?
Ja, bestimmt während dieser Zeit im Mercedes mehr Glück haben können. es geht genau über das neue Reglement. Ich meine, er hat ja dann auch viel darüber gesprochen und gesagt, er hat sich ja schon angefreundet und sie reden ja intern sehr viel mit der Formel 1 und das geht in die richtige Richtung und so weiter. Ich selber bin mir nicht sicher, ob ich wirklich damit gerechnet hätte, dass er verlängert. Ich glaube, ich hätte, wäre eher mehr davon ausgegangen, dass er wechselt. Aber er hat ja oft genug betont, dass er sich bei Red Bull sehr wohl fühlt und dass das ja seine zweite Familie ist und er zeigt damit, dass er nicht für einen anderen Rennstall fahren muss, sondern dass auch das Umfeld einfach sehr wichtig ist. Man muss schon sagen, auch wenn der Wagen jetzt nicht so ganz funktioniert und nicht ganz dabei ist mit vorne, es wirkt schon alles jetzt gerade in diesem Jahr wieder ruhiger, auch im Team, als es die letzten 2 Jahre jetzt war. Auch wenn der Wagen jetzt nicht mehr so stark ist. Also kann man ja vorstellen, das wird schon auch mitgeholfen haben, dass es da intern in dem Rennstall eigentlich sehr harmonisch gerade zugeht.
Ich glaube, das festigt auch seine Position. Ich glaube, dass er da gerade jetzt, wo du sagst, okay, du hast keinen Horner mehr, du hast keinen Marco mehr, das sichert ein bisschen sein Machtstanding, also seine Person selber. Ich glaube, er hat jetzt sehr viel zu sagen im Team, auch wenn jetzt, sagen wir, da die Red Bull-Größen vielleicht ein bisschen mehr dazwischengrätschen wollen, aber ich glaube, ja, Red Bull ist auch schlussendlich der Sieger des Ganzen, würde ich sagen. Du holst ja Max Verstappen, lässt es dich auch was kosten, wenn die Zahlen stimmen, die rumkursieren, 460 Millionen in den nächsten 4 Jahren, ist ein riesiger Brocken Geld. Also Glückwunsch dafür. Wenn man es sich leisten kann als Rennstall, ist es, glaube ich, gut investiert in Max Verstappen, keine Frage. Und ja, ist jetzt natürlich bitter, dass er da bei seinem letzten Heim-Grand Prix nicht den großen Wurf machen konnte und so früh ausscheidet. Hättest du prinzipiell ihm Chancen zumindest auf ein Podium eingeräumt, nach dem, was wir im Sprint und im Quali gesehen haben?
Nein. da sind wir alle anderen zu stark. Also er hätte vielleicht den Oscar geschlagen von den Top 3 Teams, aber schlussendlich der Red Bull ist nur Top 4. Ich hätte nicht gewusst, wo er die Pace hernimmt. Gerade überholen ist so schwer auf der Strecke. Deswegen, ich hätte ihm den einen Platz gegen einen Oscar geben, weil sich der einfach in dem McLaren einfach nicht wohlfühlt, ganz weit weg auch von seinem Teamkollegen ist. Das ist einfach Tag und Nacht, gerade Lando und Oscar, finde ich. Und da hätte ich ihm das geben gegen einen Oscar, aber ansonsten hätte ich nicht gesehen, dass der Max ums Podium gefahren wäre.
Na, sehe ich ähnlich, ist, glaube ich, nicht viel gegangen für den Red Bull an dem Wochenende. Ist grundsätzlich ja eine ganz, ganz schwierige Rückkehr des Red Bull-Teams nach der Sommerpause, auch wenn man natürlich das Erfolgserlebnis der Vertragsverlängerung mit Verstappen irgendwie noch vorschieben kann. Aber natürlich auch ein großes Thema, Isaac Hadjar ist nicht angetreten beim großen Preis der Niederlande, schon das ganze Wochenende nicht, Handgelenksverletzung beim Boxtraining sich zugezogen, dadurch aufgerückt Liam Lawson in den Red Bull und Yuki Tsunoda zurück in der Formel 1, zumindest mal für dieses Wochenende im Racing Bull. Liam Lawson, wenn wir schon, da können wir gleich eigentlich Red Bull, sag ich mal, abfrühstücken. Ja, war bemüht, muss ich sagen, war eben auch giftig, war, glaube ich, da ist natürlich was mitgeschwungen, nachdem er ja schon für 2 Rennen im Red Bull gesessen ist und dann zurückdegradiert wurde. Schlussendlich ist es dann Platz 7 geworden, der große Wurf war es nicht, aber hat er sich zumindest ja gut verkauft?
Er war brav, er war best of the rest.
Ist natürlich die Frage, ist das der Anspruch?
Ja, der Red Bull, ja, ganz ehrlich, also er ist dort, wo ich finde es okay, er war nicht, was die ist, ein anderer Wagen, den er jetzt gefahren ist, und es ist nicht so, dass da irgendwer dazwischen gewesen wäre. Wie gesagt, ich finde den Red Bull, der Red Bull ist das viertstärkste Team nur, er ist auf Platz 7, er hat für mich das Maximum rausgeholt. Also,
ja.
Kann ich sagen,
nichts Exzellentes, aber auch nichts.
Ja, aber er hat eben Schlechtes. Auch nicht, es war definitiv nicht wie letztes Jahr, wo er kein einziges Q3 erwischt hat und dann von hinten losfahren hat müssen, die 3 Rennen, und jedes Mal keine Punkte geholt hat, sondern und da war der Red Bull das zweitbeste Team. Und jetzt bist du nur viertstärkstes Team und er ist aber unter Anführungsstrichen vorn dabei. Also, war solide. Das, was man erwarten darf, das hat er gebracht.
Das finde ich auch. Er war auch nicht schlechter als jetzt Hadschar die ganze Saison über war. Der reißt normalerweise auch, sage ich mal so, zum Spitzenfeld ein bisschen ab und hat nach hinten aber einen Puffer. Also der Red Bull, wenn er nicht von Max Verstappen gesteuert wird, ist offensichtlich so ein bisschen in so einer Zwischenzone zwischen den McLaren, Mercedes und Ferrari und dem Rest des Feldes. Da ist auf jeden Fall irgendwie viel Luft nach oben, habe ich das Gefühl. Aber ja, sind schlussendlich auch Lawson und Hadschar, so gut und talentiert sie sind, sind jetzt auch nicht die Fahrer, die oft genannt werden, wenn man von den Top-Top-Top-Stars und den Top-Top-Fahrern der, ja, des Feldes redet, im Gegensatz von einem Max Verstappen, der halt dann doch noch 3/4 rausholt auf den Teamkollegen. Und ja, deswegen würde ich auch sagen, bin ich bei dir, okayes Ergebnis für ihn und ein bisschen auch die Bestätigung, glaube ich, dass ja jeder Fahrer so ungefähr diese Leistung mit diesem Auto hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass Hadschar zittern muss, weil man gesehen hat, es gibt einen Fahrer, der mehr aus dem Auto rausholen kann. Im Gegenteil, das ist scheinbar, glaube ich, ein bisschen on par. Aber ja, dafür... Für die Umstände, glaube ich, sehr gute Leistung von Liam. Auch ein bisschen ja mit Strafen belegt worden, 10 Sekunden Strafe dann noch bekommen am Schluss. Aber ja, hat dann keine Rolle gespielt, weil doch der Abstand so groß war. Gehen wir mal auf die Spitzenplätze. Norris gewinnt den zweiten Sieg in Folge, ja, in die Sommerpause verabschiedet in Budapest mit dem Sieg und jetzt auch wieder zurückgekommen. Verdienter Sieg in deinen Augen? Gerade der letzte Stint, muss ich sagen, auf den harten Reifen. Da ist auf einmal eine Zeit rausgekommen aus dem Auto und Norris selber, die beeindruckend war.
Ja, ich weiß auch nicht, wo die Zeit herkommen ist. Er war immer ungefähr beim Kimi. Er hatte eine Spur frischere Reifen, aber eigentlich nicht so viel frischere Reifen. Aber gerade auch im Vergleich, er ist dann dieselbe Zeit gefahren wie der Kimi mit dem Soft. Ich meine, wenn man die Funksprüche vom Kimi glauben kann, dürfte was aerodynamisch dann nicht passt haben, aber trotzdem, also er war ja das ganze Rennen mit dabei und war immer nur knapp einmal 2 Sekunden hinterm Kimi am Anfang oder dann unter der Sekunde. Also das Tempo hat der Lando wirklich immer gut gehen können und eigentlich fand ich, also das Manöver, das was er gesetzt hat, war das, wo Kimi versucht hat, den Lewis zu überholen. Mhm. Und er dann außen sehr beherzt auch vorbeigegangen ist, was mich beim Lando einfach sehr, sehr positiv überrascht hat, weil man es nicht gewohnt ist vom Lando, dass er dann so richtig die Zähne, weißt, dass er so richtig zusammenbeißt und sich dann irgendwie probiert, dann noch irgendwo durchzuquetschen oder sonst was. Das hat er jetzt gemacht, das hat mir gut gefallen und das war auch das Manöver, was ihm den Sieg gebracht hat, weil ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, nachdem du so schwer überholen kannst, ob der Kimi nicht einfach hinter sich gehalten hätte auf der Geraden die ganze Zeit.
Ja. Ja, war gut, ja. Finde ich auch, bin ich ganz bei dir. Und ja, es sind jetzt ziemlich genau 90 Punkte, die er Rückstand hat auf Kimi Antonelli. Darf sich McLaren da Hoffnung machen nach dem guten Trend in den letzten Jahren oder ist einfach... Muss da schon sehr viel schief gehen.
Ja, da muss jetzt schon sehr viel passieren. Also, ich meine, der Kimi ist ja immer noch Zweiter geworden, hat da gut Punkte ja mitgenommen. Ja, also, ich glaube, und vor allem darf man nicht vergessen, dass Mercedes ja jetzt.
Solange es mathematisch möglich ist, darf man hoffen, aber.
Es ist eher das. Ding, ich schaue mir gerade die Konstrukteurweltmeisterschaft an. Es ist eher das Thema, dass McLaren gefährlich zu Ferrari wird. Muss ich aber auch zugeben, muss vom Oscar einfach mehr kommen, weil es wird dir nicht helfen, dass der Lando jetzt da regelmäßig aufs Podium fährt und Ferrari fährt dann immer auf, nennen wir es jetzt 3, 4, 5, weißt du, in dieser Reihenfolge und der Oscar wird jedes Mal nur 6., 7, dann wird dir das nichts helfen, dass der Lando da regelmäßig Erster oder Zweiter wird.
Ja, das sehe ich ähnlich. Wir können es gleich abfertigen. Oscar ist Sechster geworden, auch nach der roten Flagge und dem Max-Crash auf unterschiedlichen Strategien unterwegs und auch ein paar Entscheidungen bei den Boxenstopps dabei, die, ja, ich glaube, für Außenstehende, die jetzt keine Reifendaten hatten oder so oder die Berechnungen durchgeführt haben, etwas unverständlich, warum man da manchmal doch schon früh den harten gegen noch einen harten austauscht hat und so weiter. war da, glaubst du, auch ein bisschen die Schuld dahinter, dass man da doch eher mit Norris auf den Sieg gepokert hat und Oscar, ich sag nicht geopfert hat, aber ein bisschen auch mit als Testperson verwendet hat? Oder war da einfach auch schon die Leistung von Oscar nicht ganz so prall?
Ja, schwierig. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Oscar sie mit keinem Reifen gehen hat können, die Zeiten. Aber auch da, wie vorher schon erwähnt, der gerade im Vergleich zum Lando ist der jedes Mal, sind der, weißt du, das ist nicht wie im Normalfall George, Kimi, Lewis, Charles, da ist vielleicht einer mal dazwischen, aber ansonsten sind die beieinander, weißt du, die haben ein ungefähr gleiches Niveau-Level. Das ist da jetzt gerade bei den beiden, ist das, die sind so weit auseinander, habe ich das Gefühl. Ich meine, in der Fahrerwertung sind es knapp nur 50 Punkte, aber die Formkurve vom Lando ist so steil gerade. Ich glaube einfach, dass der Lando da viel mehr rausholen kann, der Oscar sich einfach überhaupt nicht wohlfühlt. Und ja, es wird schon auch mitspielen wahrscheinlich, dass sich das Team dann eher drauf einstellt und versucht hat, die bessere Strategie für den Lando zu holen, weil du eh das Gefühl hast, dass der Oscar da wahrscheinlich ja, ziemlich sicher nicht aufs Podium fahren wird. Also
ja, das wird schon alles mitspielen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und, ja. Und ja, deswegen die positive Seite für McLaren ist dann etwas, was wir in diesem Woche auch stark gemerkt haben. Die Leute sind heiß aus der Sommerpause zurückgekommen. Und das hast du dann auch gemerkt bei teaminternen Duellen. Dieses Problem muss sich Andrea Stella gerade nicht stellen, dass man da irgendwie sich bereit machen muss auf vielleicht ein paar Streitigkeiten hinter den Kulissen. Im Gegensatz, ja, zu Mercedes und Ferrari. Mercedes da jetzt mit 2 und 3. Antonelli und Russell, sage ich mal, eigentlich an einem okayen Ergebnis, auch wenn man natürlich in der Position, in der Mercedes aktuell ist, vor allem auch den Sieg holen will. Aber punktetechnisch hat man da gut abgesahnt. Antonelli hat seine Konkurrenten hinter sich gelassen, was auch ein bisschen ja mit einer Teamorder natürlich geholfen hat, mit der George Russell nicht zufrieden war. Du hast es bei unseren Mid-Race-Chats absolut verständlich gesehen. George Russell fährt ab jetzt für Kimi Antonelli und soll gefälligst möglichst viel dafür tun, dass er Weltmeister wird. Würdest du das jetzt auch hier im Podcast so unterschreiben?
Also, ich würde es schon, ich meine, ja.
Weil ich habe George Russell hier am Telefon, Matti, und er möchte dir sagen,
dass er das nicht so sieht. Ich verstehe.
Ich finde jetzt gemein, dass du jetzt nicht mehr mit der George Russell-Puppe spielen willst, sondern der new shiny toy, Kimi Antonelli hast.
Naja, also, ich verstehe natürlich den George aus seiner Sicht, dass er dann davor war. Ich meine, der Kimi ist es zugefahren. Der George, das ganze Rennen, weißt du, er ist ja nicht so. Der George hatte die bessere Startposition. Da hat er schon den Start verloren. Und der Kimi hat dann. Der erste
Start war schwach.
Ja, und der Kimi hat dann beim zweiten Start war er Erster und hat auch wieder was gut gemacht. Weißt du, der Kimi hat zweimal einen besseren Start gehabt. Das heißt, der George war da schon schwächer. Der George hat das Tempo nicht mitgehen können. Eigentlich, gerade in der Anfangsphase hat er das Tempo gar nicht mitgehen können. Also er war doch da das Rennen wieder langsamer. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass, wenn es knapp wird, Mercedes ist da einfach bekannt dafür. Gerade da hat da auch der Valtteri gegen einen Lewis damals, weißt du, einen Kampf gehabt, aber sobald dann Ferrari mitgespielt hat, da hat es diese Zimperlein da nicht mehr gegeben. Und dann gerade nach der Sommerpause bis bei der Hälfte durch und schlussendlich sind sie halt gleich auf jetzt, der Lewis und der George. Aber du
erklär
hast
das mal deinen Fahrer, der Zweiter ist, 59 Punkte hinten, das sind de facto möglich in 3 Rennen sich zu ändern. Ist natürlich dann schwer, dem zu erklären, beide keine Weltmeister noch, dem zu erklären, ja, der 19-Jährige, den wir da jetzt übrigens haben, dem fasst jetzt zu. Also in der Position, in der man jetzt ist, finde ich, dass man da ganz krass durchgreift, finde ich etwas verfrüht. Weil ich glaube, ganz ehrlich, auch Lewis ist jetzt die letzten Rennen natürlich auch gemischte Ergebnisse gehabt. Der ist jetzt nicht so, dass der wirklich da am Hacken klebt und dass der beißt und dass der auch zum Beispiel seinen Teamkollegen immer eindeutig schlägt und dass der da so, Runner-up ist, dass da unbedingt einen Puffer mit George Russell brauchst. Also, gerade für den Haussegen, du hast halt keinen Valtteri Bottas da drin sitzen, der offensichtlich der Zweierfahrer ist im Vergleich zu einem Lewis Hamilton, sondern du hast da eigentlich Fahrer, die auf Augenhöhe sein sollten im Standing.
Wie du sagst, sollten. Und eigentlich, schau, wenn man ehrlich ist, erwartet man sich, dass der George die WM anführt. Du erwartest nicht, dass der George mit 60 Punkten hinterm Zweierfahrer ist. Das ist die Erwartungshaltung. Und finde.
Die erfüllt er nicht, meinst du?
George. Die ist nicht da. Er ist gleich auf mit einem Fahrer vom gegnerischen Team. Vielleicht ändert sich das. Vielleicht hat man es auch gemacht, weil man mehr Punkte wollte, weil man weiß, dass der Kimi in Italien ziemlicher Sicherheit nicht gewinnen wird. Das können wir dann nächste Woche besprechen, weil er von letzten Platz wegfahren wird. Also
Motoren, er hat schon angekündigt, eine Motorenstrafe zu nehmen, weil Teile gewechselt werden, die außerhalb seines Kontingents schon sind.
Und vielleicht hat man auch da, weißt du, das Spiel in die Richtung gedreht und gesagt, okay, wir wollen, dass der Kimi mehr Punkte als der Lewis macht.
Ja, und ich meine, du hattest auch recht, dass du natürlich sagen kannst, Kimi hätte George wahrscheinlich in einem 1-zu-1-Duell in der Situation auf der Strecke überholt, weil George mit deutlich älteren Reifen unterwegs war. Also dem konnte man zum Glück etwas vorgreifen, indem man George gebeten hat, Kimi vorbeizulassen, weil das Risiko eines Kampfes, und dann rücken beide Ferrari noch schneller auf, ist natürlich unnötig.
Das Ding ist halt, dass der George sehr viele 1-zu-1-Duelle, auch direkten Duelle, die Zweikämpfe, oft verliert gegen Kimi. Ich glaube, das Letzte, was er in einem Zweikampf gewonnen hat, war in Montreal. Da hat er halt dann Pech gehabt, dass er rausgeflogen ist. Ja. Aber ansonsten gehen die eher alle für den Kimi aus.
Das stimmt schon. Und ja, es ist, wie gesagt, mich würde es auch nicht wundern. Ich glaube, nochmal ist es sehr vorsichtig aktuell, das jetzt wirklich festzulegen, da, sag ich mal, der Weltmeistertitel durch Mercedes gehen wird in beiden Kategorien und jetzt schon irgendwie da sich da festzulegen, wahrscheinlich sehr verfrüht ist. Bin gespannt, wie wir es jetzt in den nächsten Rennen haben.
Kann eh sein, aber weißt du, wir kennen alle den Toto. Der will gewinnen und ich glaube, es ist ihm selber, glaube ich, ist es absolut schnurzegal, ob der Weltmeister der Kimi oder der George ist. Ich glaube, ja, er will einfach nur den Weltmeister stellen.
Und ja, das sollte ja bei jedem im Team der Fall sein. Ich glaube, dass da alle so denken sollten. Aber ja, schlussendlich musst du auch da zwei Persönlichkeiten managen, die es, glaube ich, wenig gönnen, wenn der Teamkollege Weltmeister wird, weil man weiß, man hat nun mal das Auto, dasselbe Auto, mit dem man theoretisch die gleiche Leistung bringen können sollte. Dementsprechend, ja.
Ist du weißt nie, das zu managen. Wie lange du das Auto hast. Siehe McLaren letztes Jahr. Genau. Wer weiß, wann der Oscar die Chance wieder hat, dass er sich mit dem Auto so wohl fühlt, dass er Weltmeister werden könnte.
Genau, deswegen gilt es, die Chance zu nutzen. Und ja, auch wenn man Kimi sagen kann, Kimi wird wahrscheinlich noch viel, viel mehr Jahre Zeit haben als George.
Das haben wir beim Charles auch gedacht.
Genau, jedes Jahr zählt. Und Charles, ja, sieht sich jetzt konfrontiert im Duell mit jemandem, ja, der was 15 Jahre älter ist, 10 bis 15 Jahre älter ist, und ist aber da jetzt auch nicht in der Position, dass er sich als Nummer 1 wahren kann oder sehen darf, wie er sie in den letzten Jahren mit Carlos Sainz hatte. Auch hier ist es etwas hitzig geworden am Funk, als Charles Leclerc die Position gegen Lewis Hamilton nicht so früh hergeben will, indem er in die Box fährt, sondern sich lieber an den Originalplan gehalten hat. Du hast gesagt, ein bisschen unnötig von Charles.
Mittlerweile, ich verstehe ihn aber auch, wenn sie kurz davor gesprochen haben, dass er zwei Runden nach dem George reinkommt, dann willst du dein eigenes Rennen dann auch nicht versauen. Gerade wenn du es eben gerade davor besprochen hast. Es ist, da hat sich Ferrari einfach wieder selber ins Fleisch geschnitten. Das war unnötig. Irgendwie hat man das Gefühl gehabt, das es haut auch nicht ganz hin. Ich meine, da wird der Louis gefragt, wie sein Reifen ist. Er fragt was zurück und sie sagen, na, eigentlich wissen sie es nicht. Dann ist es so, schwierig.
Das waren wieder Peak-Ferrari-Funksprüche, so wie früher. So, wie wir gesagt haben, sie haben sich ein bisschen da fangen, aber das waren wieder, hey, möchtest du ein Medium? Und fragt Louis, na, ist das nicht der Reifen, mit dem Schall Probleme hatte? Also, naja, keine Ahnung.
Ja, also das ist die Boxenstopp, muss man auch sagen. Da war kein Guter bei Ferrari dabei.
Aber gefühlt man.
Es waren sehr viele schlecht diesmal.
Schlecht. Also jedes Team hat da ein paar, hat da einen dabei gehabt, der ein bisschen wobbly ausgeschaut hat. Fand ich auch interessant, dass das so durchgehend schlecht war.
Aber das hätte man einfach besser lösen müssen mit den beiden.
Ja, absolut. Gab schon genug Probleme und genug Schwierigkeiten bei so einem Grand Prix, der so geprägt war von unterschiedlichen Erwartungen und die Reifen, die scheinbar nicht immer das geliefert haben, was sie versprochen haben. Da kann man sich solche internen Streitigkeiten sicher ersparen. Und da gilt es halt auch gerade mit Charles und Lewis, das glaube ich ein bisschen zu glätten. Das sind ja jetzt auch, sage ich mal, beides erfahrene Fahrer, die sich eben, wie schon gesagt, die es gewohnt sind, die Premium-Unterstützung zu bekommen, die Premium-Behandlung, die sich aussuchen können, wie sie tun. Und ja, jetzt gilt es halt, da die beiden irgendwie zu managen. Lewis de facto immer noch, jetzt mit 183 Punkten auf dem geteilten zweiten Platz mit George Russell in der Fahrer-WM, also sind nur 28 Punkte Unterschied zum Teamkollegen jedoch. Würdest du ihm trotzdem da jetzt noch so ein bisschen die Chance, wie hoch würdest du sagen, sind die Chancen, dass er wirklich gegen Kimi ankommt? Ich war jetzt nicht hundertprozentig überzeugt an diesem Rennsonntag von Lewis' Leistung und der Ferrari hat mir auch nicht, ein neuer Unterboden soll ja da sein, aber ich finde, obwohl man da immer wieder, jedes Wochenende fast immer wieder was ändert, man kommt nicht den großen Schritt näher an dem Mercedes.
Nein, da habe ich auch das Gefühl, dass der McLaren einen besseren Schritt gemacht hat, ehrlicherweise. Ich meine, der Lewis war jetzt schlussendlich, hat er vor dem Schal das Rennen beendet. Aber wie du sagst, der große Schritt war das jetzt allemal noch nicht. Die letzten drei Rennen einmal 12 Punkte gemacht, einmal 10 Punkte gemacht, jetzt 14 Punkte gemacht. Das ist halt zu wenig.
Das ist, glaube ich, nämlich auch. Und sie sagen zu mir, es sind noch einige Rennen. Wir wissen auch nicht, wie viele Rennen es noch sind. Es gab noch keine Meldung, wie denn das Finale schlussendlich ausschauen wird. Wird da wirklich jedes Rennen gefahren und jedes Rennen so ersetzt? Wissen wir jetzt auch nicht. Also du musst irgendwie in die Gänge kommen und dir da die Punkte holen. Weil Mercedes schwächelt jetzt. Klar, technisch kann immer was passieren. Bei Mercedes gerade diese Saison passiert viel. Aber ja, wenn sie es auf die Strecke bringen, bringen sie es auf die Strecke. Bis jetzt war noch kein Compris dabei, wo ich sage, da hat aber Mercedes schlecht ausgeschaut oder hat die Leistung nicht gestimmt. Ist aber ein guter All-Around-Auto.
Ja, und sie fahren immer mit vorne. Das meine ich, immer mit ums Podium. Und man darf nicht vergessen, die bringen die wenigsten Updates von allen großen Teams. Also die sind halt einfach auch nur, ich glaube, sie warten immer noch sehr zu, wann sie was bringen, wann ist der Moment, dass sie nicht mehr um den Sieg fahren können, weil sie konnten ja heute großteils um den Sieg fahren. Und ich glaube, da müsste jetzt wirklich McLaren, also wenn der Lando jetzt noch, Lando jetzt Italien und Madrid noch gewinnt, dann sage ich, dann wird Mercedes ordentlich noch reinpumpen. Ansonsten, weißt, wenn das jetzt wieder ein Rennen mehr in Richtung Mercedes geht, egal ob es der George oder der Kimi gewinnt, dann bringen die immer nur das Notwendigste, dass sie mitfahren können. Sie müssen nicht mehr das 9 plus Ultra sein, weil sie genug Punkte Vorsprung haben. Wenn sie beide Autos ins Ziel kriegen und dann eins am Podium, eins ist Vierter, dann werden sie Weltmeister.
Dann kannst du dich konzentrieren aufs nächste Jahr beim Auto.
Der McLaren nimmt dem Ferrari Punkte weg. Also, die tun sich ja dann eben gegenseitig weh und die haben die ersten Rennen so dominiert, dass sie da genug Punkte geholt haben. Also musst halt einfach nur schauen, dass du immer bei den ersten drei dabei bist. Sowieso hast du ja die Erwartungshaltung, dass deine Fahrer sowieso die Besten sind. Also ist die Erwartungshaltung auch so, dass deine Fahrer sowieso immer mitfahren können, wenn es denen das Auto gibst. Also ich glaube, es wird schwer für Ferrari werden, da wirklich ernsthaft mitzufahren.
Das glaube ich auch eben. Und wie du sagst, wenn dann halt auch noch McLaren mitmischen kann, auch wenn es nur unter Anführungszeichen mit einem Auto ist, ja, die, da gibt es halt dann, da raubst du dir halt dann die Punkte und die großen Chancen. Du müsstest halt eine dominante Zweier-Performance zumindest hinlegen, damit du die Fehler ausnutzt. Und das zeigt jetzt aktuell, teilen sie sich so ein bisschen die Ferrari und die McLaren. Davon abgesehen, dass ab und zu ja auch immer noch ein Max Verstappen aufs Podium fährt. Dementsprechend, ja. Zerfleischen sie sich gefühlt manchmal so ein bisschen da hinten und das, davon profitiert halt hauptsächlich Mercedes dank des starken, ja, Saisonfinish. Werfen wir noch einen Blick ins Mittelfeld. Da hat sich auch einiges getan, finde ich. Sehr interessante Namen finden sich da, der vermeintlich, ja, wenn man sagt, Liam Lawson, Best of the Rest oder vielleicht Platz 8, Best of the Rest, Nico Hülkenberg. Wir haben es noch in der letzten Folge im direkten Vergleich mit Teamkollegen Bortoletto gehabt, dass er sich vielleicht ein bisschen schwer tut gegen den jungen Brasilianer, hat aber jetzt, ja, 4 Punkte geholt, zweimal hintereinander de facto in diesem bei den Rennen gepunktet. 4 Punkte, das war, glaube ich, auch das, ja, gleich damit auch aus, das stärkste Ergebnis im Audi. Ist das ganze Rennen über gut und brav unterwegs gewesen. Teamkollege Bortoletto nur auf der 13, hat aber auch die Durchfahrtsstrafe gehabt, oder? War es Bortoletto?
Ja.
Mit der Durchfahrtsstrafe? Ja. Dementsprechend okayes Ergebnis noch. Aber ja, Nico auf der 8. Audi hat sich eigentlich ganz, ganz brav präsentiert. Und natürlich muss man auch sagen, mit, finde ich, das Manöver des Wochenendes verhindert, dass Teamkollegen Bortoletto in der Eröffnungsrunde da komplett ins Meer geschossen hätte.
Ja, Nico, gute Reaktion gehabt. Das war, die war.
Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Leute, schaut euch das unbedingt an, wie er da in. Durch den Rauch taucht auf einmal ein zweiter Audi auf, der war fast T-boned, wie er es genannt hat, konnte aber noch ausweichen. Also
das war bärenstark.
Das war ja. Wirklich Schlimmeres verhindert mit dem Manöver. Und dann noch auf Platz 8 4 Punkte geholt.
Punkte geholt, ja genau, das ist das Wichtigste.
Das alle, ja, voll, gerade in seiner Position, gerade mit dem, sag ich mal, schwierigen Ergebnissen und immer natürlich mit diesem Platz 11 Gehadere, dem, das konnte er ablegen und ja, Achter. Aber der Name, der auf Platz 9 thront, ist ein Name, den wir da definitiv nicht erwartet hätten.
Fernando Alonso. Was passiert ist, keine Ahnung.
Im Aston Martin. Ja, man, es ist dann doch immer mal wieder viel passiert, deswegen gab es jetzt nicht hundertprozentig die Info, wie er das fahrerisch auf die Strecke gebracht hat, aber aus eigener Kraft quasi 9. 2 Punkte geholt. Teamkollege Lance Stroll war deutlich abgeschlagener, also der hat mehr gewirkt wie der alte Aston Martin. Der neue Aston Martin mit den Updates, die da scheinbar gebracht wurden, ja, ist für Punkte gut. Wer hätte das gedacht?
Ja, so hat er nicht ausgeschaut und das ganze Rennen eigentlich auch nicht. Also keine Ahnung, wie das wirklich passiert ist. Ich habe keine Ahnung, 3 Stops weniger gemacht als die anderen.
So, wirklich? Hast du das offen?
Nein, also das war.
Das hätte mich doch interessiert.
Das war einfach eine Annahme. Gefallen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären, wie Fernando dort gelandet ist. Ich habe den mit niemandem kämpfen gesehen. Ich habe den gar nicht am Schirm gehabt für nichts. Besser als die Williams, ja. Aber.
Ja, also wie gesagt, wenn sie das jetzt die nächsten Runden auch, also die nächsten Rennen auch noch so machen können und da ein paar Punkte sammeln, ist das, glaube ich, ein U-Turn, der sich sehen lassen kann bei der Leistung von Aston Martin. Und man gibt ja die rote Laterne dann auf jeden Fall wahrscheinlich noch ab. Und Fernando hat halt auch wieder gezeigt, ja, gerade wenn es darum geht, Leute hinter sich zu halten, ist er immer noch ein Ass. Pierre Gasly, 10., hat auch noch sich die Zähne ausgebissen am Spanier, hat noch das Beste versucht, holt sich noch den Punkt im Alpin. Colapinto, ja, 14., hat auch noch 10 Sekunden Strafe bekommen. Der hat jetzt da nicht ganz mithalten können mit dem Teamkollegen. Ein Punkt für Alpin, wahrscheinlich okay, vor allem, weil die Racing Bulls nicht punktet haben, oder?
Ja. Ja, also der Pierre, ja. Pierre war brav. Der hat auch irgendwann hat er Plätze verloren, das habe ich mitgekriegt. Da hat er die Zweikämpfe verloren.
Also gerade diese Duelle, wo er immer, wenn er versucht hat zu überholen, hat ihn der hinter ihm überholt und hat das ausgenutzt. Also da hat er, glaube ich, so 2-3 Plätze verloren, weil er
ja, aber irgendwie Jukin scheinbar dann überholt
hat. Und so. Ja, er hat sich dann zurückkämpft, das war gut. Und wie gesagt, ein beachtliches Duell gegen den ehemaligen Teamkollegen Yuki Tsunoda ist schlussendlich Elfter geworden. Das ist ein bisschen eine bittersüße Ironie, weil das irgendwie sein Platz war, der ihn gefühlt immer davon abgehalten hat, wirklich gescheit Punkte zu sammeln. Irgendwie ist das sein Lieblingsplatz gewesen, auch in den letzten Jahren, oder? Wärst du zufrieden mit der Leistung, die er da zurückgeholt hätte aus dem Racing Pool, der einer der besten Mittelfeldautos ist?
Er hat den Teamkollegen geschlagen, auch wenn der eine Durchfahrtsstrafe gehabt hat. Mhm. Er ist in den neuen Autos praktisch gar nicht gesessen, außer bei Testfahrten. Knapp an den Punkten vorbei. Ist voll okay. Ist voll okay. Kann mich nicht beschweren. Wie gesagt, sie sind im direkten Duell mit Alpine. Da ist auch nur der Pierre vor ihm. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie der Fernando da reinkommen ist, dann hätte er einen Punkt geholt. Also, ist okay. Finde ich.
Ja.
Yuki hat mal.
Finde auch.
Ich habe auch nicht viel gesehen.
Muss man sagen, ich finde, das Manöver gegen Pierre war stark. Er hat sich keinen großen Fehler erlaubt, hat aber auch nicht irgendwie da zurückgesteckt, hat nicht nur verwaltet, aber er hat schlussendlich das Ergebnis eingefahren, das man ungefähr erwartet hätte, würde ich sagen. Keinen großen Durchbruch, aber er hat es auch jetzt nicht komplett, ja, hat sich nicht irgendwie komplett zurückgehalten oder rausgehalten. Und ja, wenn er jetzt nochmal in Monza fahren darf, glaube ich, würde ich ihm auch Punkte zutrauen. Also er ist dafür gut. Und ja. Würde dann gern sehen, wie er gegen Lindblad im direkten Duell ausschaut, wenn er dann jetzt auch ein Rennen mehr gemacht hat im neuen Auto. Und eben, wie das ist überhaupt das erste Mal, dass er im 26er so ein Wochenauto an einem Wochenende macht. Also dafür sowieso Achtungserfolg für Tsunoda.
Ja.
Ja, damit sind wir dann eigentlich eh schon so bei den Hinterbänklern. Wichtig zu sagen, eigentlich Williams haben auch die freudige, zumindest für den Teamstall, freudige Nachricht veröffentlicht. Alex Albon und Carlos Sainz beide Vertrag verlängert, zumindest fürs nächste Jahr. Carlos Sainz angeblich sogar mehr und auch für scheinbar mehr Geld. Haben jetzt das Ganze jetzt nicht unbedingt auf die Strecke bringen können.
Naja, jetzt ja. Reden wir mal über den Elefanten im Raum. Was hat der Carlos da heute fabriziert?
Ja, also diesen Crash mit dem Teamkollegen, während man auf 16 und 17 ist, das ist schon...
Puh. Weißt Carlos, ich meine, du hast einen richtig, richtig fetten Vertrag unterschrieben. Du weißt, dein Team fährt nicht vorne mit. Man kann nicht einfach da... Eigentlich brauchst du jeden Cent in dem Team und dann ruinierst du das Auto. Ja.
Dann nimmst 30 Miller jedes Jahr aus der Tasche, aber dann machst du das Auto auch noch hin. Dann hätte ich gesagt, nee, aber dafür zahlst du den Chance immer selber.
Also, ja... Ich meine, wie du schon gesagt hast, du fährst da wirklich um nix. Eigentlich bist geschlagen worden auch vom Cadillac, nämlich Checo 15.
Also ich glaube, das wäre ohne dem Crash, wäre wahrscheinlich noch zumindest Carlos vor ihm gewesen, weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber da geht's ja, also die sind so weit weg. Ich meine, schlussendlich bist du vom Aston Martin geschlagen worden. Also das klingt jetzt
das
so,
ist das, nämlich,
das klingt ja so garstig, aber wir wissen alle, wo der Aston noch vor ein paar Wochen war. Und das darf nicht sein. Also.
Voll, ich finde das nämlich auch. Und das muss sagen, ja gut, Aston war richtig schlecht. Und jetzt scheinbar haben sie irgendwas gefunden. Wenn sie das jetzt weiter durchziehen und diese Position jetzt bestätigen können. Und ich gehe, sage auch einfach nur so plus minus 2 Plätze. Wenn du jetzt sagst, okay, Fernando wird jetzt nicht jedes Mal in die Punkte fahren, aber wenn er 12. wird, 13. wird, ist er wahrscheinlich immer noch vom Williams. Und Williams hat halt wirklich das ganze Jahr über de facto nichts getan, wo man sich denken kann, hey, die sind am richtigen Weg, hey, die werden besser. Einfach gar nichts. Im Gegenteil. Sie orientieren sich gefühlt immer weiter nach hinten, weil alle anderen Teams Verbesserungen am Auto bringen. Und ja, wie du sagst, sie sind jetzt eigentlich de facto auf Cadillac-Höhe. Und ja, ist nicht nur sehr, sehr traurig dafür, wo sie auch die letzten Jahre waren, sondern auch, ja, besorgniserregend, dass man da nicht die richtigen Schritte setzen kann, offensichtlich.
Ich weiß auch nicht. Eigentlich muss Williams sehr froh sein, dass sich beide Fahrer dazu entschieden haben, nächstes Jahr auch noch da zu fahren. Muss man schon auch so sagen.
Ja, komplett, ja. Das auf jeden Fall, weil die Fahrerpaarung ist für das Ergebnis zu wenig. Und das glaube ich nicht, dass die jetzt so washed sind und das nicht am Auto liegt. Also das gilt für das Team, diesen Fahrern auch ein Auto hinzustellen, mit dem sie was anfangen können. Und das können sie ja. Also die Fahrer, das haben wir ja gesehen in den letzten Jahren.
Ja, sonst wäre da Carlos zum Beispiel, ja, ist ja noch nicht einmal ein ganzes Jahr her.
Aufs Podium.
Aufs Podium war das Baku?
Ja, Baku.
Ja, also auch der Alex hat schon ganz gute Ergebnisse in dem Williams zeigt, obwohl bei ihm die Formkurve ein bisschen nach unten zeigt, seit dem letzten Jahr, muss man auch sagen, seit der zweiten Hälfte gerade erst. Aber der Williams gibt es wenig her. Aber natürlich muss man dann aber auch wieder heute sagen, also dass jetzt dieser Carlos, dass er da reinsticht noch einmal, das hätte er sich sparen können. Das war einfach unnötig.
Ja, komplett. Das geht auf ihn, keine Frage.
Also ich meine, ich war überrascht. Also vielleicht muss man auch sagen, sie sollten in Luizi öfter als Rennkommissar dort sitzen haben, weil Rennentscheidungen waren heute top. Und vor allem einfach, was mir gut gefallen hat, ist, man hat sich das angeschaut und hat 2 Minuten später eine Entscheidung gehabt und nicht, hey, wir schauen uns das nach dem Rennen einmal an. Auch bei diesen ganzen Durchfahrtsstrafen, das hätte mich nicht gewundert, wenn es gesagt hätte, na okay, da bin ich mir nicht sicher, schau mal, ob man nicht nachher dann 15, 20 Sekunden später nach dem Rennen draufhauen. Das hätten wir auch schon mal gehabt. Also, das fand ich, dir mir gut gefallen heute.
Ja, muss man auch wirklich mal loben, wenn's funktioniert. Das fand ich auch, das war wichtig auch bei so einem Grand Prix, wo man ja eh die ganze Zeit nicht sicher ist, wie sind denn jetzt Boxenstopp bereinigt überhaupt, wo steht man, wenn man da dann auch noch irgendwie die Augen auf die möglichen Strafen halten muss, dann wird's für den Zuschauer ja wirklich chaotisch. Und ja, nee, hat wunderbar funktioniert. Nichts funktioniert hat bei Haas das Wochenende. Beide Autos mit technischen Problemen ausgeschieden. Muss man glaube ich jetzt nicht so viel drüber reden. Oli Bearman sehr früh schon in der zweiten Formation Lap eigentlich und Esteban Ocon nach 52 Runden abgestellt. Ja, da ist nichts gegangen, war auch schon im Quali nichts für die Haas und ja, die haben auch noch einiges an Arbeit vor sich, glaube ich, wenn man da diese Saison noch irgendwie tröstlicher beenden will.
Ach, die Haas, ja. Ja, gibt's auch wenig, die müssen auch aufpassen. Also muss man klar sagen, der Audi hat in den letzten 4 Rennwochenenden immer gepunktet. Mhm. Der Haas schon relativ lang nicht, haben jetzt nur mehr 5 Punkte Vorsprung auf Audi. Haas hat 21, Audi hat 16. Da kommt man mit großen Schritten näher. Williams auch eigentlich jetzt abgehängt. Durch die 4 Punkte mehr.
Ja.
Audi ist am besten Weg, sich da auf Platz 7 oder den Platz 7 zu holen und alles andere ist zu weit weg, weil Alpine hat 63 und die Racing Bulls haben 66 Punkte. Aber ich weiß gar nicht, ich wüsste jetzt gar nicht, wer für mich schlechter wäre. Haas oder Williams, weil im Moment sehe ich auch, ich meine, der Aston hat gerade punktet, also offensichtlich ist der Aston stärker als die beiden. aber weiß nicht, bei wem die Formkurve schlechter ist. Was sagst du? Hast du ein Gefühl? Haas oder Williams?
Ich mein, wie gesagt, das ist schwierig zu sagen. Ich bin, glaube ich, ein bisschen vorbelastet und denke die ganze Zeit, Williams sollte es eigentlich öfter schaffen, in die Punkte zu fahren, als sie gerade tun. Ist aber halt so, ich kann mir jetzt bei den 10 Punkten eigentlich nicht vorstellen, dass Williams Haas noch überholen wird.
Klar, das sehe ich jetzt gerade auch nicht, aber ich meine, ich sehe aber auch Haas einfach überhaupt keinen Schritt mehr nach vorne zu machen.
Gar nicht. Das sehe ich auch nicht. Mir fehlt da auch ein bisschen das Potenzial, das sie haben könnten. Was man auch am Anfang der Saison gesehen hat, dass sie da ein bisschen mitfahren konnten und dass alles weggebrochen ist und dass man da irgendwie nicht den Anschluss finden konnte an Teams wie Alpine und den Racing Bulls. Ja, es ist bitter und sehe ich jetzt auch nicht. Also ich würde damit rechnen, dass Audi das so noch so weitermachen kann, wie sie es jetzt gut machen. Haas noch abfangen wird auf jeden Fall. Und ja, für die restlichen Teams da unten, wird es schwierig. Für Aston, Aston geht irgendwie da als der große Sieger heraus, wenn man da noch zweistellig Punkte holt im restlichen Jahr. Weil dann hat man zumindest bewiesen, dass das Radl läuft, dass man Probleme, die man hat, beheben kann. Das ist ja, sag ich mal, was wert. Und wenn man bei Haas sitzt und bei Williams sitzt und eigentlich das ganze Jahr über schlechter wird im Vergleich zu den anderen, dann weiß ich nicht. Dann beißt man sich irgendwie mehr in den Hintern, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist halt, also ich habe einfach, weißt du, auch die Alpine oder die Racing Bulls, die haben halt dann auch wieder Rennen drinnen, wo sie mal wenig oder keine Punkte holen, gerade die Alpine. Ja, okay, beide schon zweimal keine Punkte gemacht, aber das ist saustark. Gerade die Alpine, schau, wie die letztes Jahr waren, und ich habe das Gefühl, weißt, die können sich, beide Teams können sich dort halten, ungefähr. Weißt du, hast zwar vielleicht mal Audi, die auch einen Punkt mitnehmen, oder jetzt hast den Aston Martin, der mal einen Punkt einem von den beiden Teams gestohlen hat, aber prinzipiell können sich beide Teams in den Punkten irgendwie halten. Und der große Sprung jetzt auf Platz 4 auf die Red Bull geht auch nicht, aber da kommen auch der Audi oder die anderen Teams nicht hinterher, auf die zwei Teams zu entwickeln. Also das ist, also weiß ich nicht, also das ist, also sehr positiv für beide Teams, möchte ich sagen. Gefallen mir beide sehr gut. Und ich weiß eben nicht, was bei Haas und Williams da falsch gelaufen ist. Beide haben am selben Wochenende keine Punkte mehr geschrieben.
Absolut. Ich meine, wenn man ehrlich ist, die letzten 5 Rennen hat Audi auch mehr Punkte gemacht als Alpine. Also
stimmt,
mal schauen, wie da der Trend weitergeht, weil im Vergleich zu den ersten 7 Rennen sind die letzten 5 Rennen, wenn du das getrennt betrachtest, sind das auch zwei verschiedene Ergebnisse oder zwei verschiedene Trends, die man da beobachtet. Also ich bin gespannt, wie es jetzt zumindest noch mit den 2 Europa-Rennen wird und wo sich da die Teams einordnen können, bevor es dann ja doch langsam, aber sicher in das Saisonfinish dann schon geht. Wir haben jetzt noch 11 Rennen offiziell am Kalender. Wie viel es davon wirklich werden, gut, das werden wir dann noch sehen. Wir haben ein großes Fragezeichen wahrscheinlich hinter dem Katar Grand Prix und dem
Abu Dhabi
Grand Prix. Die Situation ist eigentlich jetzt nicht besser geworden, die politische und die geopolitische in der Region. Dementsprechend, glaube ich, wird man sich was überlegen müssen und bin gespannt, auf was man da dann, auf was das dann hinauslaufen wird.
Darf ich Wünsche abgeben?
Ja. Selbstverständlich, Matti.
Immer noch Nürburgring im Winter.
Nürburgring bei minus 4 Grad.
Und Schnee.
Um die Weltmeisterschaft, die Schneeketten angelegt werden müssen an die Formel 1 Autos. Das wäre traumhaft. Das würde für ordentlich Chaos sorgen. Ja, für Mercedes natürlich, was sehe ich, deutsche Marke da dann im Nürburgring die Weltmeisterschaft schnüren.
Das wäre schon ein Traum, oder?
Naja, also. Ich glaube, das wird es auch bleiben. Ein Traum.
Ja, du hast schon recht. Ich bin aber auch ehrlicherweise gespannt, ob man Madrid fertig kriegt jetzt.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da hätte man jetzt schon was gehört. Was haben wir jetzt 3 Wochen noch?
Ich weiß, aber es ist eigentlich, wenn man so Bilder immer wieder mal sieht, denke ich mir, es ist arg, was ihr noch vorhabt.
Aber ich sag mal auch sowas wie Vegas und so, manche Sachen gehen ja dann doch recht schnell zum Aufbauen.
Aber ich bin dann immer begeistert. Also.
Ja, das ist halt die Frage. Ich bin gespannt, wie begeistert
wir von dem Rennen sind, ja.
Ja, und ob es halt dann eben so funktioniert, wie es ist. Klar, weil eben wie du sagst, vielleicht geht dann halt nicht alles so schnell und das Rennen wird, glaube ich, also bin ich mir sehr sicher stattfinden. Also das Rennen wird sehr sicher stattfinden. Aber ja, wie es dann halt ausschaut und wie viel man mit Hauen und Pappe machen musste, damit es überhaupt funktioniert, das werden wir sehen. Ist natürlich eine Premiere, ist natürlich spannend, ist natürlich großartig. Ja, die 3 Wochen noch, bis es dann ansteht. Nächste Woche gibt es dann eine reguläre Folge, da haben wir ja wieder ein Rennpäuschen, um dann am 6. Dezember den großen Preis in Monza zu fahren. Also, wie gesagt, 2 Europarennen offiziell noch Baku. Ja, so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Nächste Woche werden wir mal schauen müssen, ob es sich eh ausgeht, dass ich dabei bin. Das berät man nachher noch, Matti. Ich bin dann nämlich auf meiner eigenen Sommerpause. Den großen Preis von Spanien und den großen Preis in Monza, die werdet ihr mit Matti über die Runden bringen dürfen. Und ja, nächste Woche schauen wir noch, aber auf jeden Fall dienstags gibt es dann noch eine, wie immer, eine neue Folge Overtake. Und ja, großer Preis von Niederlande 2026, der letzte erstmal geschlagen. Matti, noch ein letztes Statement zu Niederlande Grand Prix. Er ist gekommen, er ist wieder verschwunden. Wirst du ihn dann doch vermissen nächstes Jahr? Ich weiß, du bist ja ein Verfechter der Europarennen und der klassischen Rennstrecken. Oder sagst du, naja, vielleicht muss man dann doch ein paar Stellschrauben drehen, Autogröße, Fahrbahnbreite, bevor man da so richtig Bock haben kann drauf?
Prinzipiell hat mir der Grand Prix immer gut gefallen, aber so jetzt mit der Regeländerung, mit dem Energiemanagement hast du einfach gesehen, dass du in den Kurven einfach super aufladen kannst und auf der Startziel knallt jeder was dann die komplette Energie raus. Ja, so braucht man ihn dann halt nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ansonsten gefällt er mir einfach sehr gut.
Genau, na, prinzipiell finde ich die Strecke auch super. Es ist auch cool, dass man halt ein kürzerer Grand Prix, ich mag das, wenn es unterschiedliche Längen im Kalender gibt. Und natürlich die Kurven sind halt auch mega. Also gerade diese, wenn da die ein bisschen einen Winkel haben, die soll es, glaube ich, in Madrid ja auch. Also das ist schon ganz cool. Und ja, und die Fans machen natürlich Stimmung, die Kulisse ist mega. Und ja, wenn es halt einen mehrfachen Weltmeister wie Max Verstappen da im Grid hast und da kommt das ganze Land und feuert den Lokalmatador an. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Auch wenn da dieses Jahr da leider jetzt nicht, sag ich mal, aus dem vollen Schöpfen konnte. Ja, hoffentlich gibt es irgendwie einen Weg, so einen coolen Grand Prix wieder im Kalender zu haben. Und ja, nichtsdestotrotz werfen wir jetzt noch den Blick auf das finale Rennergebnis. Lando Norris holt sich den zweiten Sieg in Folge im McLaren und gewinnt in den Niederlanden. Kimi Antonelli darf sich über Platz 2 freuen und hält die Konkurrenz im Kampf um die Weltmeisterschaft auf Abstand. George Russell, der Teamkollege, Platz 3, nachdem er die Ferrari-Angriffe noch abgewehrt hat am Ende. Lewis Hamilton, Charles Leclerc bilden nämlich dahinter das Duo auf 4 und 5. Oscar Piastri, 6. im McLaren, hat dann doch an das Spitzenfeld verloren. Liam Lawson im Red Bull als Vertretungsmann von Isaac Hadjar eine brave Leistung abgeliefert. Nico Hülkenberg auf Platz 8, bestes Saisonergebnis für den Deutschen. Fernando Alonso auf der 9 im Aston Martin, 2 unglaubliche Punkte eigentlich für den Rennstall und den Spanier. Pierre Gasly, 10. im Alpine, darf sich noch über einen Punkt freuen. Während Yuki Tsunoda, der Ersatzmann für Liam Lawson, der Ersatzmann für Isaac Hadjar war, landet auf Platz 11 im Racing Bull. Ein, ja, eigentlich sehenswertes Comeback des Japaners. Teamkollegen Arvid Lindblad geschlagen, der wurde 12. Gabriel Bortoletto im Audi 13. Franco Colapinto auch aufgrund einer Strafe nur 14. im Alpine. Checo Perez 15. im Cadillac. Carlos Sainz auch 10 Sekunden Strafe bekommen nach der Kollision mit Teamkollegen Alexander Albon, der das Rennen ja auch etwas früher beenden musste. Valtteri Bottas hat das Auto auch abstellen müssen, schon nach 61 Runden. Esteban Ocon und Oli Bearman ebenso defekt ausgeschieden. Lance Stroll ebenso das Auto abgestellt. Und Max Verstappen, ja, mit einem schweren Crash in der ersten Runde auch nicht ins Ziel gekommen. So, meine Lieben, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wünschen euch eine gute Rückkehr hier in die Formel 1 Saison. Der Sommer neigt sich dem Ende zu, aber ich glaube, es kommen noch einige heiße Rennen auf uns zu. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche dann wieder einschaltet. Jeden Dienstag neue Folge Overtake, überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, zum Abschluss wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao. Ciao.